Und es müssen Sachen kaputt gehen, damit man sie neu zusammensetzen kann.
Da glaube ich, da kann so viel passieren. Und ja, da haben wir Riesenpotenzial.
Seine Interessen eben auch nach vorne zu bringen. Da freue ich mich, wenn der Schatz geborgen wird.
Hallo und herzlich willkommen zu deinem Taxi2Go-Podcast. Ich bin Jens Markgraf, dein Guide für die aufregende Taxi- und Mietwagenwelt. Und wir kommen hier mit spannenden Insights in deine Ohren und auch auf deine Augen. Und zusammen mit der lieben Babette Manot, die sitzt hier heute neben mir. Wir haben heute nur eine Kamera, ja, für uns beide. Also wundert euch nicht. Und das hat damit was zu tun, dass wir heute einen Gast dabei haben, der auch eine eigene Kamera hat. Babette, magst du sagen, wer das ist?
Wir haben heute jemanden dabei, den wir schon mal im Podcast hatten. Wir freuen uns sehr, dass du da bist. Und für die Menschen, die auch sehen möchten, wie der Gast aussieht, kommen auf YouTube vorbei. Beim letzten Mal hatten wir YouTube noch nicht, wo er da war. Nämlich, wir haben den lieben Alex Brandenstein von der Softwarefirma taxi.de dabei. Und ich moderiere dich einmal an und dann freuen wir uns auf das Gespräch heute mit dir. Alex Brandenstein ist Gründer und Geschäftsführer der Softwarefirma taxi.de. Innovation erleben. Unter diesem Leitsatz entwickelt das Team Lösungen für die Herausforderungen der Personenbeförderung. Das Team mit Sitz in Hamburg bedient heute im deutschsprachigen Raum etwas mehr als 800 Flotten mit Schwerpunkt auf Taxi, Fahrdienst und Krankentransporte. Heute erzählt Alex von der wilden Reise der letzten Jahre und wie alles begann und wo es hingehen soll und was mit den Sitzkontakten im Koffer es mit den Sitzkontakten im Kofferraum auf sich hat. Lieber Alex, herzlich willkommen. Schön, dass du wieder da bist heute hier auch direkt in Hessen.
Ich freue mich und bin gespannt auf das, was heute kommt.
Ja, also wir haben uns natürlich ein paar richtig spannende Fragen überlegt. Ne? Also das kennst du noch vom letzten Mal, wo du nur mit Ton mit uns unterwegs warst. Aber diesmal, wie gesagt, die Leute wollten dich sehen und deswegen haben wir auch so eine Kameraausrüstung uns extra gekauft. Eigentlich nur für dich. Okay.
Ja, voll schön. Babette. Und ich kann mich beim letzten Mal erinnern an das Interview, da haben wir mit dir sogar noch einen spontanen Faktencheck und irgendwie so einen Test gemacht. Mal gucken, ob sich das heute auch ergibt. Oh ja. Also wenn du die Folge noch nicht gehört hast, hör auf jeden Fall rein. Wir verlinken die auch nochmal in den Shownotes. Da haben wir Alex echt schon ganz schön auf den Zahn gefühlt, was wir heute auch machen werden.
Gerne.
Alex, was ist eine kuriose Geschichte, die du im Rahmen der Digitalisierung bei taxi.de erlebt hast?
Also du hast es bei der Einladung gesagt, wilder Ritt. Wir machen das jetzt schon eine ganze Weile, ein bisschen länger als 15 Jahre. Und bei den kuriosen Geschichten gibt es viele, wirklich sehr viele. Ich bin immer verwundert ich freue mich besonders über die Kreativität von manch einem Mitarbeiter in den Taxi- und Fahrdiensten und Krankentransporten, die wir betreuen, wie die sich so um die Realität rumlavieren können. Und das eine war zum Beispiel wiederholt, da kam damals eben die Kopplung mit den Taxametern auf und wurden verdrahtet von den Unternehmern, dass wenn jemand sich eben auf den Beifahrer oder auf den Rücksitz gesetzt hat, die Uhr ausgelöst hat und angegangen ist. So konnten eben keine Schwarzfahrten mehr gemacht werden. Was ist passiert? Ein Fahrer von einem Kunden von uns, das hat er auch wiederholt gemacht und das kam später raus, hat den Fahrgast entweder in der Hocke, also schwebend über dem Sitz, die in den ersten 2 Kilometer transportiert. Oder, und das finde ich eigentlich noch viel besser, in den Kofferraum gesteckt.
Ja, hoffentlich ein Kombi, ja.
Und hoffentlich ein Kombi. In meinem Fall wäre das wünschenswert gewesen. Aber das fand ich schon mal nicht schlecht. Und das andere ist eben diese bei der Kreativität, das ist ja, sagen wir mal, wenn man es wirklich ernst meint, noch eine Sache, die einem schnell einfallen könnte. Aber bei anderen, und das ist gar nicht weit weg, großer Kunde hier in Kassel, da habe ich mich eine Weile gefragt, oder wir uns, warum die Fahrer da nicht bei der NASA arbeiten oder sowas. Ja? Weil die hatten rausgefunden, dass wenn man eben Alufolie über das Handy hält, man von seinem Halteplatz wegfahren kann, ohne den Rang zu verlieren. Dann sind die da ihren Einsteiger gefahren oder haben ihre Tour gemacht, die sie unterschlagen haben, sind aber schön in der Zeit nach vorne gerückt, in der Rufreihenfolge, sodass sie nach der Tour, als sie die hatten, sich wieder vorne einreihen konnten. Und da mussten wir über die Jahre immer wieder hinterherbauen gegen solche möglichen Mogeleien.
Also es geht heute nicht mehr.
Es geht zum Glück nicht mehr.
Okay, ja, ich wollte gerade sagen, wenn das Empfang ist eine kreative Idee für die Zukunft schon. Ja.
Wenn es keinen Empfang gibt, dann gibt es natürlich eine Meldung und entsprechende Konsequenzen, die man einstellen kann. Aber irgendwann ist immer das erste Mal. Hm. Und so war es auch da. Aber ich fand schon wirklich nicht schlecht, dass jemand rausgefunden hat, eben hier das System zu behumsen. Und eigentlich hat er dann die Fahrt auch verdient, die er zwischendurch gemacht hat.
Absolut.
Geht heute nicht mehr.
Ja, und wenn man schaut, ich meine, für dich war ja Taxi schon erstmal auch was Neues, Neuland, als ihr da angefangen habt, ne? Und natürlich solche Geschichten dann hörst, dann ist es schon spannend.
Ja, erzähl doch nochmal ganz kurz, Alex, zum Einstieg. Wir wissen ja, wo du herkommst und gleichzeitig gibt es ja heute vielleicht den einen oder anderen neuen Hörer, Hörerin. Mhm. Was ist so ein bisschen dein Hintergrund in 3 bis 5 Sätzen?
Also ich habe damals, komme nicht aus dem Taxigewerbe. Ich bin auch nie Taxi gefahren. Sondern ich habe am Anfang die plumpe Idee gehabt, Fahrer und Kunden zu verbinden mit einer App. Das war nicht so einfach und vor allem haben meine berufliche Ehefrau Ulf und ich relativ schnell gemerkt, dass das ein Geschäftsmodell ist, bei dem es eigentlich um Exit-Modell geht. Und das war nicht unser Ansinn. Wir wollten einen mittelständischen Betrieb gründen, der nachhaltigen Nutzen und stiftet und auch den es nachhaltig auch noch geben wird. Und in der Zeit haben wir eben dann im Markt auch verschiedene Protagonisten getroffen. Dich noch einen Ticken später, aber vorher einen großen zentralen Chef in Frankfurt. Hm. Und haben da eben in die Welt von so einer Zentrale reinschnuppern können. Und da hat uns fasziniert, wie das alles aufgestellt ist. Und da haben wir auch erkannt, dass eigentlich dieses mittlere Stück, die Organisation eines Unternehmens, die digitale Organisation, die durchgängige Organisation eines Unternehmens, viel interessanter für uns ist und nachhaltiger. Und nach all den Jahren, der Start war bestimmt nicht leicht am Anfang. Wir sind 2012 auf den Markt gegangen. Haben uns die Kunden rausgeschmissen, die potenziellen, haben gesagt, wieso, da bin ich ja transparent. Hm. Und in der Cloud ist es ja unsicher, kann ja gehackt werden. Und da durften wir den Hof wieder verlassen. Mal abgesehen davon, dass wir komplett fehl eingeschätzt hatten, wie groß doch das Hausaufgabenheft ist, was so eine Lösung abzubilden hat. Jens, du kannst ein Lied davon singen.
Ja, klar.
Ich dachte am Anfang, ist ganz einfach. Ja, man hat ein Handy im Auto, da wirft man einen Auftrag drauf. Und dann sieht man den Status von dem Fahrzeug und wenn der Auftrag abgearbeitet ist, dann ist gut. Ja. Ja, und eine Ortung ist doch auch schon ein Wort. Und dem war bei Weitem nicht so. Wir mussten ganz schön viel bauen und diese Hausaufgaben machen, bis das System, dieses Programm angenommen wurde. Und dann eben einige Jahre später, als die Cloud, das Arbeiten in der Cloud sicherer wurde, sicherer als eigene Server. Da hat sich das dann glücklicherweise umgekehrt.
Und wie lange war das?
Also ich würde sagen, so richtig losgegangen dann ist es vielleicht 2015, 2016, dass das Produkt valide war, dass es gut angenommen wurde, dass die Leute uns auch vertraut haben, denn die Domain taxi.de ist ja zunächst mal eine Internetdomain und klingt nach Plattform und Ähnlichem. Wir nehmen natürlich den Nutzen von der Plattform, aber bei uns ist eben alles, was mit Bestellungen zu tun hat, der Produktbestandteil. Also aus unserer Sicht gehören die Bestellungen dem jeweiligen Leistungserbringer und die Besteller vor allem. Und unsere Aufgabe ist es eben, die Bestellkanäle dafür zur Verfügung zu stellen und als Enabler, wie das Neudeutsch heißt.
Ermöglicher für alle unter euch, die gerne auch das nochmal in Deutsch hören. Ja,
ich gehe noch ein bisschen mehr ins Englische heute vielleicht. Ja. Also jedenfalls.
Wir übersetzen. Also Babette übersetzt.
Danke.
Ja.
Dass wir eben die Unternehmen so ausstatten möchten, dass die selber nachhaltiges, besseres Geschäft machen können. Und nur dann bringt unsere Software auch was, wenn der Kunde ein Problem gelöst bekommt. Und in diesem Fall ist es halt häufig die Durchgängigkeit von so einem System, dass man eben vom Auftragseingang bis zum Steuerberater, wenn man so will, jeden Auftrag nur einmal anfassen muss.
Das war unser Wunsch von Anfang an immer gewesen. Damit ist das Gewerbe, glaube ich, oft auf euch zugekommen.
Ja, und
mittlerweile ist es realisiert, ja.
Auch naiv zu glauben von mir, irgendwann habe ich mal zu eben Ulf gesagt, wenn wir mal fertig sind mit der Software, da hat er mich ausgelacht. Und das ist auch so, es ist nie fertig. Es ist nie fertig, es kommen immer neue Sachen. Wir haben schöne neue Herausforderung, TSE, weiß jeder, worum es da geht, dass das auch stehen muss bis Ende des Jahres. Wir haben Themen mit den Krankenkassen und der Digitalisierung derselben. Die Krankenkassen haben selber arge Probleme, aber es gibt Lösungswege und wir freuen uns, dass wir dazu beitragen können, da ein Teil von zu sein.
Teil der Lösung einfach auch mit auf den Weg zu bringen aus den Erfahrungen, die er jetzt auch in den letzten
15 Jahre, das muss man sich wirklich am Kopf kratzen, das ging ganz schön schnell vorbei.
Wahnsinn. Ich würde tatsächlich an der Stelle die Frage stellen, was hat dir geholfen, nicht aufzugeben? Weil am Anfang, das war ja schon echt auch heftig, wenn ihr rausgeschmissen wurdet, um bei deinem Bild jetzt auch zu bleiben.
Ja, ich würde es, wir lachen immer über die japanische Kultur und so das Umständliche und den Gesichtsverlust vielleicht auch, aber wir vergessen immer, dass und das ist zumindest mein Empfinden, wir als in diesem Land schon auch sehr stark angstgetrieben sind. Ja, also Innovation kommt oft nicht aus der Lust, etwas zu verbessern, sondern aus der Angst, etwas zu verlieren. Und wir hatten Lust zu innovieren, aber hatte auf jeden Fall auch Angst vor dem Gesichtsverlust. Hm. Wir hatten einen Investor frisch bekommen, der hat sein liebes Geld da reingetan und sich von Investor zu stellen und ihm dann später zu sagen, das kriegst du leider nicht wieder, wir haben es vertüdelt, das wäre für uns nicht in Frage gekommen und deswegen gab es eben auch diese relativ lange Phase des Durchhaltens und einfach Weitermachens, des Dranbleibens, bis wir dann im Markt angenommen wurden. Und der wirkliche Netzwerkeffekt, dass das eben auch aufgrund von Empfehlungen und aus dem Netzwerk eben die Kunden bei uns anfragen, den spüren wir erst seit so 2,5 Jahren oder so. Das aber auch in der beschleunigten Art und Weise. Also es ist gemein, aber im Universum ist es dann irgendwann immer so, dass Masse sich anzieht. Und so ist es jetzt auch bei uns. Und wir freuen uns wirklich, dass wir so unterschiedliche Kunden, weil eine Zentrale unterscheidet sich ja komplett von einem Krankentransport, der, weiß nicht, vielleicht sogar als Trägergesellschaft aufgestellt ist. Zwei komplett unterschiedliche Welten, zwei unterschiedliche Arten zu vermitteln, abzurechnen, kulturell auch zwei komplett unterschiedliche Sachen. Und diese Vielfalt in unseren Kunden, das ist das, was uns wirklich Spaß macht und auch motiviert weiterzumachen. Ja, denn wir jetzt letzten Monat erst haben wir einen großen neuen Krankentransport angebunden. Das war eine Freude für mich zu sehen, einmal wie einfach und wenn das geplant ist, wie einfach doch so ein Onboarding ist, aber das andere auch, was für Nutzen das dann stiftet. Ja, denn digitalisiert sind noch längst nicht alle. Ja, damals hat es auch wirklich unglaublich viele Unternehmen gegeben, die einfach gar nichts hatten. Nicht mal eine Ortung. Die hatten so ein Reißbrett, wo sie umgeschoben haben, welches Auto.
Ganz viele mit echter Zettelwirtschaft, auch jetzt noch. Das darfst du echt nicht unterschätzen. Da sind draußen massig kleine Betriebe, wo das noch so ist. Ja,
ja, aber das hat abgenommen. Aber dieser wirklich für diese Verhältnisse sehr große Krankentransport, ist also sowas ohne Zettel, bis wie viele Autos kann man sowas machen? 6, 7?
Ey, die Leute sind kreativ. Die haben das früher halt lange Jahre so gemacht. Ja, also die machen viel Dispo aus dem Auto raus. Oder so. Also wir lernen ja durch den Podcast auch so viele Leute kennen oder durch unsere Workshops, wo ich immer denke, wow, ich kann mir das heute nicht mehr vorstellen. Und das hat mich halt fasziniert, als ihr auf den Markt gekommen seid, dass es halt auch war für Betriebe, die vielleicht nur 2, 3 Autos haben, die sich aber jetzt digitalisieren konnten und man konnte sich's leisten. Und wir haben im Prinzip eine Technik wie ja Plattformen draußen auch. Ja, und das, was ein Kunde ja auf einem Dorf gar nicht erwartet, ja, dass man sieht, hey, da kommt mein Auto, ich kann sehen, wer kommt, Kennzeichen, Namen, ich kann ihn danach bewerten. Also es ist ja jetzt nichts Besonderes, aber die Leute rechnen damit nicht. Und das ist ja immer schön, wenn wir mehr liefern als das, was die Menschen von uns erwarten.
Ne? Ja, also wenn das so ist, dann freue ich mich natürlich umso mehr. Jetzt in dem speziellen Fall mit diesem Krankentransport, der hat halt über 100 Autos und der war halt vorher, natürlich hatten die ihre digitalen Programme zum Abrechnen, aber die hatten nicht ein durchgängiges System. Unzählige Listen und ich bewundere das, wie man so lange durchhalten kann, nur mit Zetteln, ja, Stift und Zettel.
Ja, aber wir versuchen ja irgendwie. Es ist halt einfach mehr Arbeit, natürlich mehr Aufwand, ne, wenn du so arbeitest, wie wahrscheinlich auch der Kollege. Und wenn man sowas gut vorbereitet, glaube ich, dann kann man sowas auch sehr schnell implementieren.
Dann wünsche ich mir jetzt für die Unternehmerinnen und Unternehmer, Ja, ich hole Alsluft. Ja, Alsluft ist auch so ein Hessen-Ding.
Hessisch.
Ja, also ich frage nochmal, oder ich frage jetzt mal meine Frage. Ich wünsche mir einen Power-Talk von dir. Warum sollten Unternehmer, Unternehmerinnen ihren Laden digitalisieren?
Power-Talk.
Power-Talk, jawohl.
Weil Effizienz und Durchgängigkeit bei allem, was man macht, und wenn es das Nähen einer alten Socke ist,
Also Zeitersparnis, Effizienz, meinst du?
Ja, es ist die Transparenz, die Zeitersparnis, die Durchgängigkeit. Das sind ja alles Sachen, die in einem Betrieb, der Aufträge abwickelt und die auch verrechnen muss, die ja möglichst durchgängig sein sollen. Vorher, also jetzt, um bei diesem Reißbrett zu bleiben, von dem wir vorhin gesprochen haben, da gab es ein schwarzes Buch, da haben die Leute, oder gibt es vielleicht auch immer noch, schreiben die Tour auf. Dann funkt der Disponent raus, der Fahrer hat den Transportschein, die Tour muss später in irgendein Abrechnungszentrum aufbereitet werden. Also man hat unzählige Medienbrüche. Und in einem doch dünnmargigen Geschäft, Taxi ist ja so alt wie die Prostitution, hatten wir in dem letzten Podcast, da ist immer das magische Viereck. Mhm. Ja, dünne Margen, hoher buchhalterischer Aufwand, ein Maschinenpark, der die ganze Zeit kaputt geht und eine hohe Fluktuation an Mitarbeitern. Und wer das tariert bekommt, der hat schon mal alle Achtung verdient. Aber gerade vor dem Hintergrund, ja, bei solchen alten Branchen, ist es eben wichtig, dass man sein Unternehmen effizient aufstellt. Und das ist aus unserer Sicht, war es auch damals schon, gibt es da gar keine Alternative zu. Ja, wir sind bei all den Vorteilen, die das hat, sind wir auch ein Stück weit ausgeliefert.
So.
Das ist so. Mhm. Technik hat ja nicht nur Vorteile, sondern auch Nachteile, diese Abhängigkeit.
Das kann ich jetzt aus meiner Seite, von meiner Seite sagen. Ja, gerade auch am Anfang weiß ich immer noch diese Frage, was mache ich, wenn das Ding ausfällt? Ich war ja auch sehr skeptisch, als wir so angefangen haben mit der Digitalisierung. Ja. Wo sehe ich meine Aufträge? Das Internet, das geht hier aus und dann sind meine Aufträge weg.
Das ist schwierig beim cloud-basierten System.
Ja,
wir haben es ja dann so gelöst, dass E-Mails rausgehen, alle x Minuten an den Betrieb, wo dann die Auftragslisten drin sind, dass da wenigstens die mit einem Rauchzeichen raus...
dass ich weiterarbeiten kann auf meine alte Art und Weise und kann es ablesen. Das war halt auch damals so eine Idee, ein Gedanke. Und als ich das dann hatte, dann war es für mich schon mal wieder beruhigender, glaube ich, zu sagen, okay, ich versuche das mal mit der Digitalisierung. Ja.
Wir haben, aber wir haben es ja auch vor 2 Tagen gemerkt, als in Spanien und in Frankreich die Lichter ausgegangen sind, Abhängigkeit von Technik. Hm. Das hat sich ausgewirkt bis auf Datenkarten in Deutschland, nicht die spanischen Ursprungs sind und wo dann irgendwelche Serverzentren in Spanien ausgefallen sind. Also das ist die eine Form der Abhängigkeit von Technik. Und die andere ist, und ich glaube nicht, dass das Internet ursprünglich mal so gedacht war, ist eben, dass wir schon ja auch eine Tendenz haben, dass Plattformen bestimmte Geschäftsbereiche übernehmen. Ja, nehmen wir es, weiß nicht, Lieferanten, also irgendeinen Lieferdienst, einen digitalen. Am Ende des Tages, wenn ich jetzt für die Familie am Sonntagabend was zu essen bestelle.
Wenn du verantwortlich bist, abends zu kochen.
Ich ziehe die Augenbrauen nach oben, was ich bezahlen muss.
Ja.
Und weiß genau, dass die arme Sau, die die Leistung erbringt, die die Nudeln da in die Pfanne gehauen hat, wo wir das bestellt haben, dass die einen wirklich signifikant großen Anteil von dem, was sie da verdient, abgeben muss an diese Plattform. Und diese Abhängigkeit von Plattformen, die Europäische Union nimmt sich ja dessen zum Glück schon auch ein bisschen an. Aber eigentlich ist aus unserer Sicht das Internet ja dazu da, zu demokratisieren, die Leute frei zu machen, dass sie die Wahl haben, ja, Intermediäre auszuschalten. Auch an einer Plattform ist ja jemand, der sich dazwischen schaltet und dann eine wie auch immer geartete Provision nimmt.
Klar, aber man darf nicht vergessen, natürlich auch mit einer coolen Technik, ja. Mhm. Aber das können nicht nur Plattformen.
Das können andere auch.
Genau, und da ist der Punkt. Ja. Wo brauchen wir sie unbedingt? Ja, und da kommen wir auch wieder zu dem Thema, was wir ja auch, warum wir hier sind. Wir sorgen für Gemeinschaft und wir wollen diese Branche einfach zusammenbringen. Und wenn man alle Restaurants zusammen in eine Richtung schicken würde, ich glaube, dann bräuchte man auch nicht so eine Bestellplattform, sondern die könnten das vielleicht auch irgendwie eigenständig auf die Beine stellen. Und dazu gehört halt Gemeinschaft in irgendeiner Art und Weise, oder? Wie siehst du das?
Das ist tatsächlich ein Schatz, den das deutsche Taxigewerbe noch nicht gehoben hat. Mhm. Denn wenn es hier einen Zusammenschluss oder es ist ja nicht so schwer, sich hier sauber zusammenzuschließen. Es gibt die Verbände, die dazu beitragen können. Aber wenn Und es gibt eben Softwarehersteller, es gibt ja nicht nur uns, es gibt ja auch andere Softwarehersteller, wo man sich bedienen kann. Aber hier eine deutschlandweite, was einzigartig wäre, ja, es wäre das erste Mal, dass das möglich wäre, eine deutschlandweite Möglichkeit, wo eben Aufträge reingegeben werden können, zu schaffen, vor allem im Krankenabrechnungsbereich für die Krankenkassen. Das würde so vieles ermöglichen. Ja. Neben der Unabhängigkeit würde es dazu beitragen, dass sie Transparenz auch zwischen dem Leistungserbringer und der Krankenkasse verbessert würde. Die Systeme würden besser harmonisiert. Und vor dem Hintergrund wäre es eben möglich, auch Kosten zu sparen, die Krankenkassen ja auch selber...
Ja, enorm. Ich meine, die stehen an der Wand, ne, mit dem Rücken. Also ordentlich, glaube ich, im Augenblick.
Wir lesen es jeden Tag in der Zeitung. Und wir merken auch als Softwarehersteller bei den Leistungserbringern, das eben sehr stark auch die...
Leistungserbringer ist mir so technisch, also für die Taxi- und Mietwagenunternehmen.
Wir sind sonstige Leistungserbringer.
Leistungserbringer ist der Pizzabäcker, der eben an der Plattform hängt oder jetzt ein Taxi oder ein Krankenbeförderer, der die Leistung wirklich erbringt. Und das Ding ist dadurch, dass die Kassen ja so klamm sind, Klammerkassen, merken wir schon auch, dass der Anteil an Reklamationen, was die Abrechnung angeht, wo die Unternehmen sich natürlich auch drangsaliert fühlen, dass der enorm zugenommen hat. Und vor dem Hintergrund versuchen wir natürlich alles auch mit den Kassen zusammen zu digitalisieren, Transportscheine zu digitalisieren, die E-Verordnung wird kommen. Und das bietet hoffentlich viele Möglichkeiten, das System hier auch nach vorne zu bringen.
Ja, aber es ist für mich halt auch diese Fahrten, alle die wir machen, ja, die wir aus Kliniken kennen und wir wissen ja auch, dass Krankenfahrten über Plattformen schon abgewickelt werden. Wenn wir da nicht irgendwie stoppen, dann werden wir diese Aufträge langfristig verlieren. Ich glaube, es wird auch an der Mobilität kratzen. Das heißt, auch gerade auf dem Land, wenn wir noch mehr Geld abgeben müssen für das Wenige, was wir bekommen, dann werden die Unternehmen irgendwann auch nicht mehr funktionieren. Und deswegen kann ich auch hier nur den Aufruf geben, lasst uns was Eigenes auf die Beine stellen. Lasst uns halt auch wehren gegen diese Plattformen. Das geht halt nur, wenn wir wirklich alle in eine Richtung halt gucken. Und das wird immer mehr, das kann ich jetzt hier an dieser Stelle schon sagen. Die Augen und Ohren gehen auf und es gibt auch schon einige Plattformen, die in einer oder anderen Klinik schon wieder rausfliegen, weil es nämlich nicht funktioniert, weil die Kliniken natürlich hören, hey, da ist jemand, da kannst du was online bestellen. Hey, das können die bei mir ganz genauso schon, ja. Da geben wir auch raus und es ist transparent, die können sehen, was sie bestellt haben, ja, können in die Historie reingehen und sie müssen nichts dafür bezahlen. Das kommt ja auch noch dazu. Ich sehe halt auch unsere Aufgabe darin, das draußen noch viel mehr publik zu machen. Auch den Kliniken einfach nochmal den Hinweis zu geben, hey, wir können das auch, ja, mit Softwarehäusern, wie ihr es seid. Und viele andere können es genauso. Aber es kommt dann von uns aus dem Gewerbe. Und es kommt nicht irgendjemand von außen extern, der uns das Wasser abgräbt. Ja, und da sehe ich echt eine große Gefahr im Augenblick drin.
So, ihr Lieben, und hier endet der erste Teil mit unserem Interviewgast Alex von Brandenstein von taxi.de. Und ihr könnt schon richtig gespannt sein auf die nächste Woche, denn da kommt Teil 2 und ja, da wird Alex noch einige Besonderheiten mit uns teilen und auch wir werden unseren Teil dazu beitragen und wir freuen uns natürlich riesig, wenn ihr nächste Woche bei Teil 2 wieder dabei seid und sag an dieser Stelle bye bye, liebe Grüße und Torito.